So, liebe Gemeinde, ich grüße Sie alle recht herzlich heute Abend zu dieser letzten Einheit, dieser kurzen Bibelstundeneinheit zum Buch des Predigers. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder hier sind. Danke, dass Sie und schön, dass Sie es möglich gemacht haben, dass Sie in der Kirche sind, obwohl wir nun wirklich mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen haben. Also drei große Baustellen gleichzeitig, die unabhängig voneinander sind, draußen, hier drin und im Gemeindesaal. Mehr wird es nicht werden, also das ist mal klar, aber das ist für den Moment mal so. Schön, dass wir das trotzdem hingekriegt haben, dass die Bibelstunde heute Abend stattfinden kann. Gruß natürlich auch an all diejenigen, die jetzt zu Hause sind und an den Geräten, Telefon und Internet zugeschaltet sind. Schön, dass wir weitermachen können, abschließen können, diese Einheit heute Abend zum Thema eben Alterung. Ganz spannendes Thema, haben wir alle schon mit zu tun, alle, die wir hier sind, auch wenn wir ein bisschen jünger sind, halt, wir altern permanent und die Bibel spricht das in einer Nüchternheit an, wie wir sehen werden, aber auch in einer tollen Sprache in diesem letzten Buch des Predigers halt, ein ganz wichtiges und uns persönlich betreffendes Thema. Und ich möchte beginnen mit einer Andacht über den ersten Vers aus dem 12. Kapitel, das wir uns heute in Gänze dann einfach auch dann betrachten werden und einfach mit beschäftigen werden halt. Dort heißt es, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, das wollen wir jetzt tun, an dich unseren Schöpfer denken. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns in diesem Nachdenken über dich aus deinem Wort heraus segnen wollest. Nicht nur, wenn wir jetzt diesen ersten Vers kurz betrachten, sondern wenn wir auf das ganze 12. Kapitel zugehen werden, Herr, segne du uns, wenn wir auf dein Wort hören, dass wir das hören, was es braucht für unser Leben. Amen. Denke einer an den Schöpfer in deiner Jugend, worüber ich persönlich nachdenken soll. Ich habe da drei Punkte mitgebracht, wie so häufig. Erstens mein Denken an meine Geschöpflichkeit, zweitens mein Denken an meinen Schöpfer und drittens mein Denken über mein Altern. Das erste, mein Denken an meine Geschöpflichkeit. Keiner von uns hat sich selber gemacht. Wir sind Kind von Eltern, aber auch die haben sich nicht selber gemacht. Interessant, wenn man die Stammbäume Jesu sieht, wenn das dann zurückgeht, nicht, dann heißt es irgendwann, und er war von Adam und er war von Gott. Adam heißt Mensch, die Menschen sind von Gott. Wir haben uns nicht selber gemacht, wir sind auch kein Produkt des Zufalls, wir sind von einem Schöpfer gemacht worden. Da komme ich gleich im Zweiten zu, dass es einen Schöpfer gibt, einen Hersteller, aber wir sind erstmal Produkt. Wir sind gemacht. Das geht zu den ich-bezogenen Menschen ziemlich an, wenn man sagt, du bist ein Produkt, du bist hergestellt, aber das ist die nackte Wahrheit. Also niemand hat von uns einen Einfluss darauf gehabt, wie groß wir sind. 1,60 Meter, 80, 90, das ist von jemand anderem festgelegt. Ob wir männlich, ob wir weiblich, ob wir intelligent oder weniger begabt sind, ob wir Musikinstrument, wir sind ein Produkt. Es ist in Wirklichkeit so, dass ganz wenig von dem, was uns ausmacht, wir selber gemacht haben. Wir denken ja immer so nach dem Motto, und ach, mein Haus und meine Karriere, mein Bankkonto. In Wirklichkeit ist 99,9% dessen, was uns ausmacht, durch den festgelegt, der uns gemacht hat. Dass er uns hat reingeboren sein lassen in dieses reiche Land, wenn wir nicht irgendwo in der Sahelzone oder in Indien aufgewachsen sind. Da konnten wir nichts zu. Das hat einer gemacht, der über unserem Leben wacht. Wir sind Geschöpfe. Und wenn Sie in Ihren Garten jetzt gucken, wenn Sie den einigermaßen betreuen, dann sehen Sie, was in diesem Garten alles passiert. Wenn Sie den schön mit Zierrasen und mit Blumen angepflanzt haben, dann sehen Sie, was alles genau durch Ihre Schöpfergaben so im Kleinen passiert. Und genauso ist es im Großen mit uns Menschen. Wir sind Geschöpfe. Und wir sind vollständig als Geschöpfe in der Hand dieses Schöpfers. Wir kommen gleich zum Schöpfer noch. Aber das ist immer ganz wichtig, dass wir unserer Geschöpflichkeit immer wieder bewusst sind. Wir sind nichts aus uns selber heraus. Wir sind nur Geschöpfe, Produkte. Produkte übrigens auch mit einem Verfallsdatum, da kommen wir gleich noch zu. So wie es im Supermarkt Produkte gibt, die man erwerben kann, und da steht dann drauf mindestens haltbar bis, so ist das die nackte Wahrheit für uns, Produkte von dem lebendigen Herrn, von unserem Hersteller. 70 Jahre dauert unser Leben, wenn es hochkommt, sind es 80, klar, manchmal wird es auch 90, so wie bei den Produkten, die wir bei Aldi kaufen, klar, wenn da drauf steht, mindestens haltbar bis dahin, da kann man manchmal Glück haben, so ein Joghurt ist auch nach einem Wochen über das Verfallsdatum noch haltbar, aber das ist die Wahrheit unseres Lebens. Es gibt einen Anfang, so wie so ein Joghurt hergestellt wurde, und es gibt ein Ende. Wir sind Geschöpfe, wir sind Produkte. Ein zweites, mein Denken an meinen Schöpfer. Wir als Produkt, wir als Geschöpfe haben einen Hersteller, einen Schöpfer. Da erinnert ihn dieses Wort, denk an deinen Schöpfer. Denk darüber nach, dass es jemand gibt, der dein Leben in den Händen hält. Einer hat es gemacht, einer hat es zu verantworten. Ich bin nicht verantwortlich für dieses Leben. Ich habe es mir nicht gegeben und ich kann auch nichts dazu tun, wenn mein Verfallsdatum der 10. April 23.55 Uhr ist. Dann macht es heute Abend Patschi Patschi und dann war es das für mich. Das entscheidet mein Schöpfer, mein Hersteller. Ich bin in seinen Händen. Die Bibel sagt das etwas feiner, etwas intellektueller. Niemand kann seines Lebens länger eine Spanne zusetzen, so sehr er sich auch darum müht. Die Lebenslänge und wie viel Spannen heute noch dazugesetzt werden für das, was kommen wird, ist in der Hand des Schöpfers. Vollständig und komplett. Und das mag auf den ersten Blick für jemanden, der nicht gläubig ist, vor allen Dingen etwas sein, was einen erschreckt, was man nicht will, was ich ablehne. Wie, da gibt es einen anderen, der alles über mich entscheidet, der alles beschieden hat und weiter entscheiden wird. Aber wenn man weiß, dass die Hände, in denen ich vollständig bin und von denen ich abhängig bin, die Hände sind, die auf Golgatha für mich durchbohrt worden sind, dass dieser Gott mich so lieb hat, dass er für mich sich hingegeben hat, dann ist das etwas komplett Entlastendes. Was geht es uns gut, die wir mit diesem Gott in Frieden leben dürfen durch das Blut von Jesus Christus? Er, unser Schöpfer, hält uns in seinen Händen. Und egal was passiert, er ist da. Und er hält nicht nur unser Leben, nein, er hält auch die ganze Zukunft dieser Welt in Händen. Er sitzt im Regiment. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und da kann ich immer wieder nur dazu aufrufen, denkt an den Schöpfer. Nicht umsonst beginnt das Glaubensbekenntnis, was wir sprechen. Ich glaube an Gott, Vater, Schöpfer Himmels und der Erde und natürlich auch Schöpfer von meinem Leben. Denk an deinen Schöpfer und fang da frühzeitig mit an. So sagt es dieses Wort halt, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas unglaublich Befreiendes für das Leben. Zu wissen, ich bin Produkt. Und mein Hersteller ist mir in absoluter Liebe zugeneigt. Und durch das, was er gemacht hat, durch das Sterben seines Sohnes, sind wir in einem super Verhältnis. Halleluja. Wunderbar. Ein drittes, mein Denken über mein Alter. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar, das darf ich persönlich als Zeugnis sagen, dass der Herr mich schon mit 15 Jahren zum lebendigen Glauben geführt hat und dass ich seitdem wirklich intensiv über ihn nachdenke, dass ich in so einer engen Beziehung zu ihm leben darf, ja, dass ich sogar für ihn arbeiten darf, dass ich dafür Geld bekomme, für mein Nachdenken über ihn, für sein Leben mit ihm. Es ist eine große Gnade, auch dass ich heute Abend vor Ihnen und euch stehen darf, auch dass ich diese Bibelstunde vorbereiten durfte. Alles, das ist eine unglaubliche Gnade, dass ich immer wieder an ihn denken durfte. Und das ist etwas Wichtiges, was wir brauchen, dass wir gerade auch in der Jugend, wenn so die wesentliche Gleise des Lebens gestellt werden, mit Beruf, mit Heirat, mit all den Dingen, die dann kommen, immer wieder auch wissen, wir wollen es in Verantwortung gegenüber unserem Schöpfer tun. Immer wieder unser Leben ihm anbefehlen, denn bei allem, was er natürlich vorherbestimmt hat, gibt es ganz viele Dinge, die wir doch noch selber durch richtige oder falsche Entscheidungen bedingen können. Es ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken, aber dass wir auch, und das ist das Wichtige, über unsere Endlichkeit nachdenken. Wenn wir wissen, dass wir Geschöpfe sind, dass wir Produkte sind mit einem Ablaufdatum, dann ist es ganz wichtig, dass wir das für unser Leben parat haben. Nicht nur, dass wir diesem Gott die Ehre geben, das ist sowieso das Wichtigste vor allem, aber das ist so wichtig, dass uns das immer wieder vor Augen steht. Die Bibel ruft uns ja immer dazu auf, nicht bedenke, dass du sterblich bist, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst einfach. Und dass du auch mit all dem, was du bist, einem Prozess ausgeliefert bist, dass du nichts festhalten kannst. Das ist ja so das Erschreckende, da kommen wir gleich zu, dass Menschen diesen falschen Glauben haben, sie könnten in dieser vergänglichen Welt, und wir haben ja vieles jetzt auch schon gehört in dieser Einheit über die Vergänglichkeit, das ist ja so das Thema, was alles nur so dahin geht, die glauben, etwas festhalten zu können, was sie nicht festhalten können, weil eben in dieser Welt alles vergänglich ist. Und das verstehen wir, wenn wir den Jahreszeitenzyklus sehen, das verstehen wir auch, wenn wir, was weiß ich, die Kinder unserer Nachbarn sehen. Aber wenn wir es auf unser eigenes Leben runterbrechen, dann wird das so, so schwierig. Aber das ist so, dass wir daran denken müssen, dass wir altern müssen, dass wir eben genau diesem Vergänglichkeitsprozess preisgegeben sind, dass wir nichts festhalten können. Und das, ich bin der festen Überzeugung, nicht nur, weil das theologisch richtig ist, sondern weil das auch anthropologisch so wichtig ist, auch für gelingendes Leben, dass ich das eben immer wieder vor Augen habe, halt, dass ich diesen Alterungsprozess, und darum wird es gehen in diesem 12. Kapitel, dass ich das immer wieder vor Augen habe. Darüber soll ich nachdenken. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ich denke an meine Geschöpflichkeit, ich denke an meinen Schöpfer und ich denke über mein Alter nach. Amen. Und mal kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, danke, dass du uns gemacht hast. Du bist unser Schöpfer. Wir geben dir die Ehre. Und Herr, du hast uns gemacht für Zeit und Stunde auf dieser Welt und in dieser Welt. Wir werden hier nicht bleiben, das sagst du uns immer wieder in aller Klarheit, auch in aller Radikalität. Und doch verdrängen wir das immer wieder, Herr. Lass uns das wirklich bewusst haben, dass wir vor Augen haben, dass wir immer wieder daran denken, dass es allein auf dich ankommt und dass das, was vermeintlich in dieser Welt so groß und so wichtig ist, wie wir letztlich nur vergänglich ist. Ich möchte dich bitten jetzt weiter um Segen für diese Bibelstunde, wenn wir nachdenken über unser Altern, über das, was es heißt, der Vergänglichkeit preisgegeben zu sein. Amen. Ja, wir wollen denken an unseren Schöpfer und das können wir gut zum Ausdruck bringen mit dem Lied 95. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Dieser Mann von Golgatha ist der, der uns das Leben gab. Wir wollen singen die Liedstrophen 1, 2 und 4. 95, 1, 2 und 4. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bittern Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Ja, Thema Alterung, das wird gleich auf uns einbrechen mit eben diesen Versen aus dem Kapitel 12 des Predigerbuches. Ich möchte als Einstieg etwas erzählen zu einem Begriff, den habe ich schon häufiger erwähnt, Endgültigkeitserfahrung. Das ist ein Begriff aus der Soziologie, aus der Anthropologie und er besagt, dass unser Leben immer wieder die Erfahrung von Endgültigkeitserfahrungen macht. Heißt, wir erleben Dinge, die irgendwann endgültig vorbei sind. Und Seelsorge, Psychotherapie hat häufig ganz viel damit zu tun, sich damit zu beschäftigen, Menschen zu helfen, die von diesen Endgültigkeitserfahrungen betroffen sind. Das Problem ist nur, dass diese Endgültigkeitserfahrungen häufig Menschen ganz unvermittelt treffen und die total geschockt sind. Wie konnte mir das denn passieren? Die Arbeitslosigkeit, der Tod meiner Frau, den Schlaganfall, den ich bekommen habe. Und die sind gar nicht vorbereitet darauf. Und das, was wir jetzt machen, ist so ein bisschen Vorwegnahme dessen, sie noch einmal darauf einzustimmen, dass sie Endgültigkeitserfahrungen machen werden, Die haben sie alle schon getan, aber für die, die kommen, dass sie wissen einfach, dass es etwas Normales. Meine These lautet, wenn ich menschliches Leben beschreibe, dass das ganze menschliche Leben nichts anderes als eine Kette von Endgültigkeitserfahrungen ist. Und mit den Höhen des Lebens fertig zu werden, das ist kein Problem. Wenn Sie ein super Abi machen, eine Bombenpromotion hinlegen oder erfolgreich im Geschäft, das ist kein Thema. Wenn alles läuft, ist alles super. Ich sage immer, bei gutem Wetter sind alle Dächer dicht, wenn die Sonne scheint. Entscheidend wird es, wenn es stürmt und schneit, ob dann das Dach hält. Und genauso ist es im Leben. Wichtig wird es dann, dass Dinge funktionieren, wenn gerade diese schweren Zeiten kommen, diese Endgültigkeitserfahrungen gemacht werden, dass man dann merkt, was gibt es denn da, was trägt, was hält. Aber das ist natürlich etwas, was wir haben als Christen in Jesus Christus in allen Bereichen. Ich möchte mir trotzdem einmal mit Ihnen noch mal ein paar Gedanken darüber machen, in welchen Bereichen das eine Rolle spielt. Und dann werden Sie vielleicht diesem Begriff einfach ein Stück weit nachkommen. Und ich habe das deshalb gewählt, weil genau das, was wir jetzt dann so soziologisch betrachten, im Prinzip nichts anderes ist als das, was in dem Kapitel 12 besprochen wird. Denn da wird eben die Endgültigkeit der menschlichen Alterung, der menschlichen Vergänglichkeit thematisiert. Ich habe Ihnen so 5 Bereiche mitgebracht, die unser Leben betreffen, wo Endgültigkeitserfahrungen gemacht werden. Das ist zum Beispiel als erstes die körperliche Endgültigkeitserfahrung. Das werden wir gleich auch im Prediger lesen. Die werden da ganz drastisch beschrieben, sehr poetisch schön, kann man fast sagen halt, aber doch sehr drastisch in all ihren Auswirkungen halt, dass eben jeder Mensch diese Erfahrung macht, nicht nur, dass er langsam, sukzessiv altert, sondern es gibt immer wieder so Einschläge im Leben, wo wir an bestimmten Punkten fertig sind, jetzt etwas endgültig zu Ende. Also beispielsweise, wenn Sie älter geworden sind und auf einmal haben Sie nochmal einen Unfall gebaut, dann kommen die Kinder und die sagen dann, so Papa, jetzt mit 85 und mit deinen schlechter werdenden Augen, jetzt fährst du kein Auto mehr. Und man sagt, okay, das ist auch richtig, das war dieses Jahr der 3. Knaller, und dann gibt man den Führerschein ab. Da ist erstmal nichts passiert. Ich sage mal, man ist derselbe Mensch noch wie einen Tag vorher, aber man merkt, jetzt ist hier etwas endgültig zu Ende von meiner Freiheit, weil ich körperlich nicht mehr kann. Das passiert im hohen Alter natürlich zunehmend, dass wenn Männer auf einmal feststellen, ich muss jetzt eine Windel umbinden, weil ich einfach inkontinent geworden bin. Halt. Ich bin wie ein kleines Kind, ich bin sonst noch fit und alles, aber meine Blase, meine Prostata spielt nicht mehr mit. Was glauben Sie, was das für Männer zum Teil in Angang ist, wenn man diese Endgültigkeitserfahrung macht? Ab sofort geht es nichts mehr ohne Windel. Es gibt manche, für die ist das nicht ein Problem, die können damit sportlich umgehen, aber für manche ist das eine absolute Demütigung, eine Infragestellung ihrer Männlichkeit. Das gibt es aber auch nicht nur im Alter, das gibt es auch bei Menschen, die jünger sind. Also so eine körperliche Endgültigkeitserfahrung bei Sportlern beispielsweise. Gestern ist Dirk Nowitzki verabschiedet worden. So 21 Jahre, der Topspieler in der NBA und Sie haben das vielleicht verfolgt. Was ist das für ein Mann, auch noch topfit, aber jetzt merkt er, es reicht nicht mehr. Das ist jetzt endgültig vorbei. Es war ein schöner Moment, aber du bist kein Topsportler mehr. Reicht nicht mehr für eine weitere Saison. Haben Sie bei vielen Sportlern, die noch früher dann erste Mannschaft gespielt haben und irgendwann im Fußball, es reicht nicht mehr. Tut jetzt nichts weh, nichts verloren, aber trotzdem eine Endgültigkeitserfahrung, die für manche Leute ganz tief ist, weil sie sich gerade über Sport definiert haben, wo dann Krisen aufploppen. Wir sprechen heute häufig von der Midlife-Krise halt. Es gibt ja diese 6 regelmäßigen Krisen im Leben eines Menschen und Midlife-Krise hat häufig zu tun, dass man so mit 40, Mitte 40 feststellt, gewisse Dinge sind nicht mehr möglich. Die Berge, die ich jetzt nicht bestiegen habe, die werde ich auch nicht mehr kriegen halt. Oder für Frauen, wenn man dann irgendwann feststellt, körperlich, ja, jetzt bin ich Mitte 40 und mein Kinderwunsch, der wird nicht in Erfüllung gehen. Da ist nichts passiert, ich bin nicht krank und gar nichts. Und trotzdem kann das eine ganz, ganz tiefe Zäsur im Leben sein, eine Endgültigkeitserfahrung. Etwas war und ist nicht mehr und ganz viele Krankheiten. Denken Sie an Schlaganfall, denken Sie an Michael Schumacher. Der steht auf den Skiern, dieser begnadete Sportler, der fällt nur um und hat Hirnblutung und ist jetzt behindert und hat nichts mehr von all seinen hunderten Millionen alles mit einem Mal, eine absolute körperliche Endgültigkeit. Die kann sehr tief sein, aber das sind Erfahrungen, die haben auch wir gemacht, die werden wir machen, die gehören mit zum Leben dazu. Und gleich werden wir im Prediger ganz intensiv über diese Dinge noch hören. Es gibt berufliche Endgültigkeitserfahrungen. Da spielt Pensionierung und Rente eine große Rolle. Das ist für manche Leute eine Endgültigkeitserfahrung, die hersehnen. Die sagen, oh super, wann denn endlich? Und man versucht so schnell wie möglich in Rente reinzurutschen, weil man dann endlich frei leben kann, weil man hat Arbeit nur als Bedrohung erlebt. Es gibt aber auch das andere. Der Mann, bei dem ich einen Jagdschein gemacht hatte, halt, der ist erst mit 69 in Pension gegangen. den mussten die raustragen aus seinem Forstamt, der hat immer wieder verlängert, weil er war mit Leib und Seele Förster, das war die Sache, er hat ein Forstamt, Herrscher über alle Reusen und Reviere halt und dann mit einem Mal Pensionierung nichts mehr zu sagen, da musst du rumbetteln, wenn du irgendwo einen Rehbock schießen willst halt. Der Schulleiter des Gymnasiums, wo ich war, der wurde pensioniert und er hat mir dann erzählt, 3 Monate später ist er nochmal im Kollegium gewesen, war ein sehr strenger, sehr patriarchaler Typ. Und dann ist er nochmal gekommen, hat sich das angeguckt und der war nach 3 Monaten nichts mehr. Vorher standen alle stramm, aber jetzt kam er und gesagt, wie geht's denn, wie ist denn so, war nichts mehr. Tiefer Einschnitt, finanziell abgesichert, alles gar kein Thema, aber eine ganz tiefe Zäsur beruflicher Endgültigkeitserfahrung. Die kann ganz hart und brutal sein, wenn man mit Mitte 50, man war immer der Macker, man war so 30 Jahre der Mann im Betrieb und auf einmal verändern sich so ein paar Strukturen und auf einmal wird man freigesetzt, weil man einfach zu viel Geld verdient hat, man wird nicht mehr gebraucht und dann merkt man auf einmal, ich bin am Arbeitsmarkt gar nicht mehr gefragt, mein Selbstbild stimmt nicht mit dem überein, was mir andere spiegeln. Man schreibt eine Bewerbung nach der anderen. Was meinen Sie, was das für Schicksale sind, wenn Leute in der Seelsorge sind und das dann vermeintlich sich dann auch anziehen und sagen, ich bin ja gar nichts mehr wert. Sich nur über die Arbeit verdient haben, berufliche Endgültigkeitserfahrung. Es gibt soziale Endgültigkeitserfahrung in unterschiedlicher Abstufung. So eine massive soziale Endgültigkeitserfahrung. Ich habe heute Morgen eine Beerdigung gehabt. Da war ein Mann, 48 Jahre verheiratet, sehr glücklich sind die gewesen. Neumann, wir werden das am Sonntag abkündigen, eine ganz tolle Vorbild-Ehe, ganz wichtig. Und jetzt bricht die Frau einmal zusammen nach einem Konzertbesuch, ist tot, sie ist nicht mehr da, mit einem Mal aus. Jetzt ist nichts mehr, die soziale Beziehung, die so viel Halt, die so wunderschön gewesen sind, weg. Da ist ein Mensch einfach gestorben. Aber manchmal sterben Menschen nicht halt, da gibt es andere Endgültigkeitserfahrungen. Da kommt einer hin und erklärt einem, du, ich habe jetzt jemanden gefunden, der ist noch hübscher, noch toller, ich werde jetzt unsere Ehe beenden. Man hat eigentlich nichts mehr falsch gemacht, aber der oder die hat sich in jemand anderen verliebt. Und auf einmal heißt es Scheidung. Und dann geht das Häuschen weg, dann gehen die Dinge weg und auf einmal sind die Freunde und alles, das bricht alles zusammen. Die Kinder, die ausziehen, auch das ist so eine soziale Endgültigkeitserfahrung. Da hat man als Frau vielleicht so 20, 25 Jahre funktioniert als Mutter, aber wusste gar nicht, wo man den Kopf hat und alles investiert. Und auf einmal, da sind die beim Studium, da sind die weg. Jetzt kommen die nur noch 2, 3 Mal im Jahr, sind sonst wo. Und man steht da, was hat mein Leben auf einmal noch für einen Sinn? Da ist nichts kaputt gegangen, keiner gestorben, ich bin nicht krank, aber da ist ein Loch vor einem. Die soziale Endgültigkeitserfahrung. Übrigens auch das Christwerden ist so eine Endgültigkeitserfahrung. Die kann es zumindest sein, es sieht man in Christus so eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn man feststellt, ui, das was war bis vor meiner Bekehrung noch alles wunderbar lief, mit den Leuten abends beim Saufen oder das zu machen, geht auf einmal nicht mehr. Da schlägt der Heilige Geist an und wir merken, hier müssen sozial auch für mich jetzt neu Dinge definiert werden. Ich habe hier andere Dinge, die für mich wichtig geworden sind. Es gibt lokale Endgültigkeitserfahrungen, übrigens alle auch Dinge, die in der Bibel beschrieben werden, halt, also die körperlichen, die beruflichen Endgültigkeitserfahrungen. Denken Sie an die Jünger, nicht, als sie ihren Job da verloren haben, die waren Fischer, auf einmal wurden sie dann Menschenfischer halt, nicht? Die mussten ganz umsatteln halt, nicht von selbsthaften Betrieb haben zu nicht mehr wissen, was ich morgen essen werde halt. Oder wenn dann Jesus überhaupt dann in die Nachfolge gerufen hat, die erste Gemeinde, was das für soziale Endgültigkeitserfahrungen waren. Es gibt lokale Endgültigkeitserfahrungen, das ist so das, was das Volk Israel mitgemacht hat, nicht? Die waren in Ägypten, es war zwar alles ganz furchtbar, aber als sie in der Wüste sind, in die Freiheit geführt werden, da schreien sie immer nur, wir wollen zurück, wie furchtbar, dass du uns hier rausgeführt hast. Nicht? Da hatten wir doch zu essen, da hätten wir wenigstens gewusst, wo unsere Gräber sind, hier verrecken wir drin. Also die konnten das gar nicht annehmen. Halt. Das erleben wir auch, solche lokalen Endgültigkeitserfahrungen, dass wir Dinge erleben, manchmal gar nicht negativ besetzt halt. Ich denke zum Beispiel dran, als ich mein Abitur hatte und dann zum Studium gegangen bin, da bin ich zu Hause ausgezogen. Und das hat so 3, 4 Monate gedauert, dann war das ein ganz anderes Elternhaus für mich, das war alles in Ordnung, aber dadurch, dass ich mich verändert hatte, meinen eigenen Haushalt, alles hatte, das hat ganz vieles mit mir gemacht. Einige von Ihnen, die haben Vertreibung erlebt, Flucht erlebt, noch im Krieg. Da wird auf einmal gesagt, innerhalb von einer halben Stunde müsst ihr packen, ihr müsst gehen. Deine Heimat ist nicht mehr Heimat, es sind Leute hier angekommen halt, aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Pommern und das waren hier die Hinterwäldler halt, nicht? Die hatten eine wunderbare, blühende Kultur verloren, aber hier wurden die behandelt wie Menschen zweiter Klasse. Lokale Endgültigkeitserfahrung. Manchmal ist das für einen Menschen sehr schwierig, wenn er sein geliebtes Haus aufgeben muss. Da hat man mit seinen 3, 4 Kindern gelebt, mit der Frau und alles war super und der Riesengarten und das war unser Zuhause. Aber da stellt man irgendwann fest, jetzt sind wir nur noch zu zweit und so mit Ende 70 ist der Garten mit 2000 Quadratmetern zu groß. Wir müssen uns eigentlich kleiner setzen. Dann ist die Frage, gehe ich ins Altenheim direkt oder holen wir uns noch eine kleine Wohnung. Aber diese Umzüge, dieses Aufgeben, dass auch nichts passiert ist, ist alles in Ordnung, das ist alles auch so vernünftig, das sind so lokale Endgültigkeitserfahrungen, das ist sehr schwierig. Oder wenn Leute gehen müssen ins Altenheim, das ist ja nicht immer freiwillig, halt, wenn die Kinder dann noch halb Druck machen, wenn es nicht mehr, wenn es einfach wirklich nicht mehr geht gesundheitlich, was ist das für ein Schritt zu sagen, da weiß man, da gibt es kein Zurück mehr. Das ist ja nicht so, wenn du sagst, ich wechsle die Studentenbude und sag, jetzt ziehe ich einmal um und übermorgen vielleicht nochmal um, halt nicht, sondern zu sagen, da weiß ich, das Nächste, was kommt, ist der Friedhof. Auch wenn ich auch Verstehungshoffnung habe, aber das macht ja was mit mir, mit meinem Leben halt nicht, wenn ich dann entscheiden muss, wie viel nehme ich denn in diese 25 Quadratmeter mit, wenn ich früher auf 200 gelebt habe halt. Also das sind ganz massive Dinge, diese Endgültigkeitserfahrungen, die eben von Menschen gemacht werden, auch lokaler Art. Und es gibt natürlich die ultimative Endgültigkeitserfahrung, eben, dass wir eines Tages sterben werden, dass wir nur Gras sind, das verdorrt und dass wir letztlich alle vergehen, dass wir wirklich alle dem Vergangen, ich habe das eben gesagt, dem Verfall preisgegeben sind. Auch mit dieser Nachricht, wenn Menschen dann die Botschaft bekommen, ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind an Krebs erkrankt und wir können ein bisschen was machen, aber die Wahrheit ist, Sie haben vielleicht noch anderthalb Jahre, wenn die Ärzte sind, die sagen das natürlich ein bisschen verklausulierter, aber das ist es gewesen für Sie. Und wenn man weiß, okay, jetzt werde ich nicht mehr erleben, wenn was weiß ich, mein Enkel heiratet oder. Das sind brutale Erfahrungen, harte Erfahrungen, die wirklich das Leben auf die Probe stellen. Und dann merkt man auf einmal in diesen Endgültigkeitserfahrungen, wenn sie kommen, was zählt denn wirklich? Was ist denn das, was meinem Leben Halt gibt? Weil das, was mir vielleicht Halt gegeben hat, mein Beruf, mein Haus, mein Umfeld, mein Soziales, was mich gestärkt hat, meine Körperlichkeit, meine Kraft, mit einem Mal bricht es weg, das, was mir Halt gab. Und dann sind Menschen arm dran. Dann wird es schwierig, wenn man sich eben auf diese Dinge, diese irdischen Sachen verlassen hat. Und da ist es ein unglaublicher Trost, wenn man Jesus hat. Wenn er das Fundament des Lebens ist. Dann tut das auch weh, wenn man diese Endgültigkeitserfahrung macht und der ein oder andere Pfeiler des irdischen Lebens wegknickt und sich Leben komplett verändert. Aber dann bleibt das Wesentliche stehen. Die Liebe Gottes, die mich trägt, über die ich mich verstehe und definiere. Und das ist unglaublich haltgebend und stärkend, gerade in den Krisensituationen. Jesus sagt das, ich habe das eben gesagt, bei gutem Wetter sind alle Dächer dicht. Jesus sagt das, wenn einer ein Haus baut, dann ist das alles so weit in Ordnung, bis die Stürme kommen und die Wasser reißen. Genau das ist das Bild. Wenn die Endgültigkeitserfahrungen gemacht haben, dann weiß sich aus, auf welchem Fundament denn mein Leben steht. Und wenn es nicht Jesus Christus ist, dann sagt das die Schrift, dann ist es nur Sand. Gut, dass wir auf Jesus bauen, auf sein Wort und dass wir dadurch gerüstet sind für die Endgültigkeitserfahrung, die wir noch machen werden und in denen wir vielleicht momentan drin sind. Ja, die sind hart, ja, die tun weh, aber diese Endgültigkeitserfahrungen sind Teil des menschlichen Lebens. Das menschliche Leben ist eine Kette von Endgültigkeitserfahrungen, aber wer Jesus hat, der wird, egal mit welcher Endgültigkeitserfahrung, auch fertig werden. Das ist ein Stück weit nochmal Hinweis und Hinführung zu unserem Predigttext, zu dem wir jetzt kommen wollen, der genau das thematisiert, nämlich diesen ersten Punkt, körperliche Endgültigkeitserfahrung, Alterungsprozess, aber auch das letzte, das Sterben, das hier in ganz tollen Worten letztlich beschrieben wird. Ich lese uns erst einmal diese 14 Verse aus dem 12. Kapitel des Buch des Predigers vor. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn finster werden, die durch das Fenster sehen. Und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird, und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich bläht, und die Kaper aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Es bleibt noch übrig zu sagen, der Prediger war ein Weiser und lehrte auch das Volk gute Lehre. Und er erwog und forschte und dichtete viele Sprüche. Er suchte, dass er fände angenehme Worte und schriebe recht die Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind wie Stacheln und wie eingeschlagene Nägeln sind die einzelnen Sprüche. Sie sind von einem Hirten gegeben. Und über dem allem, mein Sohn, lass dich warnen, denn des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren macht den Leib müde. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Ja, dieses 12. Kapitel ist sprachlich unglaublich stark. Ganz viele Bilder, die dort hier gebraucht werden. Bilder, die aus einer Zeit kommen, die nun annähernd 3000 Jahre her ist und damit auch zum Teil nicht auf den ersten Blick sich uns erschließen. Also wenn da von den Brunnenbildern, Zisterne, all diesen Dingen gesprochen wird, so ist das nicht mehr in unserer Alltäglichkeit. Deshalb lohnt es sich einmal, den Dingen nachzugehen und einmal zu schauen, was diese Bilder bedeuten. Da muss man nicht ganz tief gucken, denn ganz vieles, wenn man das zum Hintergrund hat, dass der Vergleichspunkt, also der sogenannte Tertium Comparationis, hier der alternde Mensch ist, dann zeigt sich ganz vieles, was hier gemeint und ausgedrückt ist. Ich möchte Ihnen zunächst einmal aus den Versen 2 bis 8 diese Vielfältigkeit der Bilder noch einmal zeigen und sagen, damit Ihnen das ein bisschen deutlicher wird, mit welchen ja fast schon poetischen Bildern, Beschreibungen hier der Alterungs- und Verfallprozess des Menschen beschrieben wird. Da heißt es im Vers 2, dass sich eben die Sonne, Mond und die Sterne verfinstern, die Verfinsterung des himmlischen Lichtes. Das ist die Abnahme der Aufnahmefähigkeit des Wortes Gottes. Also wenn man alt wird, dann wird die Aufnahmefähigkeit von vielem weniger. Nicht allen alten Menschen geht das so, wie nicht alles man generalisieren kann, aber das gibt es eben auch, dass Leute weniger werden. Wir haben das auch schon erlebt mit Predigern, auch hier bei uns in der Gemeinde, dass wir Predigern sagen mussten, vollmächtigen Predigern, das ist das letzte Mal. Wir raten dir, lieber Bruder, geh nicht wieder ans Mikrofon. Du warst vollmächtig, aber da hat es zu einer Abnahme geführt. Einmal ein gläubiger Prediger heißt nicht, das bin ich auch noch mit 85 oder mit 95. Und bitte, also sollten Sie irgendwann mal mir begegnen und ich noch mit ein paar 70 predigen dürfen und Sie feststellen, Mann, da hat tatsächlich eine Abnahme, bitte sagen Sie das, dann muss man ins zweite Glied zurücktreten, das ist überhaupt kein Thema, dann ist das für jemanden das gewesen. Aber das passiert natürlich nicht nur Predigern, das kann uns auch passieren, dass wir, wenn wir alt werden, nicht mehr in Gänze das fassen können, was das Wort Gottes, was mir der Heilige Geist offenbart. Deshalb ist es so wichtig, in der Jugend sich festzumachen an dem lebendigen Gott. Ein zweites, die Hüter des Hauses zittern. Das sind die Hände, die zum Teil im Alter anfangen, nicht mehr die Ruhe zu haben. Das Haus bewachen, die fangen an, zittrig zu werden. Ein drittes, die starken Männer krümmen sich. Die Beinmuskulatur ist wesentlich stärker als die Armmuskulatur. Und die Beine werden krumm, auch das so eine Beschreibung, die im Alter passieren kann, dass eben, ja, man eben nicht mehr aufrecht gehen kann, sondern gekrümmt. Und damals vor 3000 Jahren natürlich noch viel stärker, wo wir nicht die medizinische Versorgung hatten, dass das eben passiert ist. Ein viertes, die Müllerinnen stehen müßig. Das reduzierte Gebiss versagt den Dienst. Nun, das muss ich gerade den Älteren unter uns nicht erklären, dass je älter wir werden dürfen, dass aber das mit dem Gebiss und mit dem Zahnfleisch und den Zähnen nicht besser wird. Das wird zunehmend schwieriger, vor allen Dingen kostenintensiver halt. Sie werden müßig, bei manchen fällt es auch raus, sie brauchen ein Gebiss. Übrigens auch eine große Gnade, die uns geschenkt ist. Ich sage immer die Zahnmedizin, überhaupt die Medizin. Denken Sie mal 3000 Jahre zurück, ohne zahnmedizinische Betreuung, was das bedeutet, ohne Zahnpasta, ohne Zahnseide, mit Karies und Parodontose, all diesen Dingen, was das für das Alter bedeutet. Die Fenster verdunkeln sich, die Abnahme der Sehfähigkeit. Nun, auch da können die meisten ein Lied von singen, je älter man wird, desto schlechter wird das. Manchmal bei der Zeitung, manchmal nach vorne gucken, manchmal nachts beim Autofahren halt. Wir sind mit dem ganzen Körper und auch mit unseren Augen letztlich dem Verfall preisgegeben. Die Fenster verdunkeln sich. Die sich schließenden Türe und das dumpfe Geräusch der Mühle, das ist die Abnahme der Hörfähigkeit. Auch das kennen gerade die älteren Geschwister unter uns, aber auch ich kenne es mittlerweile halt. Also ich bin mittlerweile schwerhörig, ich habe da 20% sogar drauf halt zu sagen halt, höre nicht mehr, höre viele Höhen, viele Tiefen, nehme ich gar nicht mehr wahr. Wenn viele Leute reden, nehme ich das überhaupt nicht wahr, wenn Leute da was sprechen halt. Das wird weniger. Die gedämpften Töchter des Gesanges, auch das ist ein schönes Bild, die gedämpften Töchter des Gesanges, die Abnahme der Stimmbänderfunktion. Ich war neulich im Spiegel von einem großen Sänger aus der ehemaligen DDR ein Interview, der dann irgendwann auch mit Mitte 70 feststellen konnte, das war's, geht überhaupt nicht mehr, weil einfach, ist ja auch ein Muskel, der bringt es nicht mehr, das ist das Alter und da geht nichts mehr halt. Das ist so, funktioniert nicht mehr. Die Angst vor der Höhe und den Wegen, die Abnahme der Unternehmungsfreudigkeit und das, was man früher ohne Probleme gemacht hat, nicht, das wird zur Schwierigkeit. Also ich denke an meinen Vater, der ist so groß wie ich, ein ganz starker, vitaler Mann, was hat er früher gearbeitet? Und jetzt irgendwann haben sie mir berichtet, dass das Schneeschieben von jemand anderem, von einem Nachbarn erledigt wird halt nicht. So ein bisschen Schneeschieben, das hätte der früher einfach so weggehustet, das wäre lächerlich halt nicht, aber das kennen sie auch, geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr, ist die Körperkraft nicht da, es wird alles weniger. Der Mandelbaum steht in der Blüte, die Haare werden weiß, ein schönes Wort, blühen ja momentan so viele Mangionien und sowas, wenn die weiß sind, tolles Bild der Bibel. Wenn die Haare einfach weiß werden, ist ja für manche ein Problem, die müssen dann färben halt, aber auch das ist eine Veränderung, bei manchen werden sie nicht weiß, die fallen einfach aus. Auch das ist ein Punkt des Verfalls. Die Heuschrecke schleppt sich dahin. Also so wie dann die Heuschrecke da mit mehreren Beinen geht, so auch der Mensch, der normal auf zwei Beinen geht, aber Sie kennen das vielleicht, früher war das häufiger so, früher konnte ja noch nicht viel gemacht werden beim Rückgrat, da gingen so alte Frauen häufig an zwei Stöcken, die gingen wirklich so ein Bild, wie eine Heuschrecke da vor sich hergeht. Die Kaper ist wirkungslos, die Essfreude ist vergangen. Auch das ist etwas, was bei alten Menschen ist, dass die gar nicht mehr so viel Lust haben, einfach zu essen, einfach weil keine Vitalität da ist, eben auch keine Energie zu sich zu nehmen. Der silberne Strick zerreißt, ein Bild für die Wirbelsäule, die kaputt geht. Auch das ist ja so ein Alterungsprozess, dass je länger, je mehr der Verschleiß gerade an den Wirbeln halt was ganz, ganz Schmerzhaftes und Schwieriges ist. Die goldene Schale zerbricht, das Ultimative, die goldene Schale ist der Schädel. Der Eimer zerschellt, das heißt die Blutgefäße werden porös. Das Rad fällt in die Zisterne. Also das Elementare, die Schöpfwelle geht kaputt, das Herz hört auf zu schlagen. All das poetische Bilder, wenn man sich reindenkt, schön anzusehen halt, man merkt so diese Sprache, die Gewalt, die dahinter steht, mit der wunderbaren Beobachtungsgabe, die Salomo durch Gott gegeben ist, halt das umzusetzen. Aber eben das, was er beschreibt, ist eben diese Endgültigkeit, auf die wir alle zulaufen. Wo die Jüngeren unter uns sagen können, ja, einiges noch nicht, aber das eine oder andere geht schon los mit der Brille und mit dem Hören. Und einige von den älteren Geschwistern sagen können, ja, bis auf zwei oder drei Punkte, da muss ich ja überall den Haken hintermachen. Das ist genau so, wie es hier beschrieben ist. So sieht meine Wirklichkeit, mein Leben aus. Ich bin dem Verfall preisgegeben. Davon spricht dieser Text in aller wunderbaren Sprache, aber eben auch in aller Nüchternheit und Klarheit. Das einmal die Zuordnung oder eine Versuch der Zuordnung der Bilder, die hier gebraucht sind. Und dann möchte ich 5 Punkte benennen als Auslegung, Schlussauslegung aus diesem Schlusskapitel des Buches der Prediger. Ich möchte etwas sagen über die Radikalität des menschlichen Verfalls. Zweitens über die Rahmung des Predigerbuches, über die Quintessenz des Predigerbuches, über die Schlussverheißung des Predigerbuches und über die Schlusswarnung des Predigerbuches. Das erste, die Radikalität des menschlichen Verfalls. Die ersten drei Stunden haben das immer wieder gezeigt, dass der Prediger das bedenkt, dass er sagt, ja, das Leben ist nur ein Hauch, wir sind ganz schnell weg, es gibt einen Anfang, ein Ende, alles, was hier auf Erden ist, geht letztlich zu Ende. Und das ist eben das auch, was wir gehört haben in diesen Versen, wo der Alterungsprozess beschrieben ist, da ist so überhaupt gar keine Perspektive, dass man irgendwie sagen könnte, hier auf Erden wird irgendwas besser. Nix wird da besser. Altern ist ein Prozess, der ist radikal und der führt bei dem einen früher, bei dem anderen später dazu, dass irgendwann alles final knitterkaputt ist. Wir sind von Erde genommen und werden zu Erde werden. Ein perfekt funktionierender Organismus, nichts anderes ist unser Körper, so lange wir leben, mit all den wahnsinnigen Stoffwechselprozessen, die da ablaufen, mit den Abermilliarden Zellen, die ausgetauscht, erneuert und alles gemacht werden, ohne dass da eine größere Reparatur oder sowas passiert, nur mit ein bisschen Sonnenlicht, bisschen Wasser, bisschen Essen halt. Und das Ding läuft 80 Jahre, aber es wird halt weniger. Es ist dem Verfall preisgegeben und es ist nicht schön. Das muss man auch deutlich sagen. Die Bibel sagt das. Diese Tage gefallen mir nicht. Es gibt ja so zwei Strömungen, gerade in der Werbung, aber auch aufnehmen von dem, was wir dann wahrnehmen, wie unser Denken auch sehr stark bestimmt ist, die beide sehr viel miteinander zu tun haben. Das eine ist der Jugendwahn, immer schön, immer perfekt, wunderbar aussehen. Und das andere ist die Altersverharmlosung, so eine Altersverherrlichung. Müssen Sie mal gucken, womit geworben wird. Also wenn man Senioren anspricht, dann geht man nicht irgendwie in ein Pflegeheim und zeigt irgendwelche Leute, die da mit Schnappatmung liegen oder sonst wie so ein bisschen entstellt sind, sondern da hat man am besten so einen kernigen 80-Jährigen, so mit bisschen schütteren Haar, aber dann so grau meliert und braun gebrannt, so ein Sean Connery-Typ halt, nicht? Und dann so eine 10 Jahre jüngere Frau im Arm halt, die ist zwar auch ein bisschen älter, aber das ist so das Bild von Alter, so nach dem Motto, wird ja alles gehen. Das ist ja sehr häufig das Bild, was transportiert wird. Und Halleluja, wenn einem das gegeben ist, sowas gibt es ja tatsächlich. Aber ganz häufig sieht es ganz anders aus. So wie auch nicht alle Frauen aussehen wie bei Heidi Klum. Aber das sind dann ja so Optimalbilder, die projiziert werden. Und Leute kriegen Probleme, wenn sie sich darin mit ihrer Eigendefinition festmachen. Sowohl in der Jugend, deshalb haben wir das Problem der Bulimie, dass die Mädchen dann anfangen und sagen, wir sind nicht normal, weil wir was, was ich jetzt hier im Body-Mass-Index von 20 haben. Ich muss weniger essen. Und genauso ist es problematisch, wenn Leute sich dann wirklich das zu eigen machen. Die sagen, so muss Altern aussehen. So perfekt muss es funktionieren. Nein, Alter hat mit Runzeln zu tun, mit brutalen Verfallserscheinungen halt, mit Dingen, die nicht mehr funktionieren, mit Endgültigkeitserfahrungen und nicht eben so mit so einem Hand in Hand, mit so einem graumelierten älteren netten Herrn zu sitzen, irgendwo am Strand von Mallorca und so und dann alles nur bei einer Flasche Rotwein genießen halt. Das ist die Ausnahme, die Regel ist anders, nämlich dass man selber feststellt bei sich, es wird weniger mit meiner körperlichen Leistungsfähigkeit, es ist so, wie die Bibel hier beschreibt, zu sagen, es wird alles weniger, es schließt sich, der Lebenszyklus geht runter, ich funktioniere nicht mehr und ich bin dem Verfall unaufhörlich preisgegeben. Und eine ganze Industrie in Deutschland lebt davon, dieser ganze Wellness, dieser ganze Boom zu sagen, ja, wir machen irgendwas, um das aufzuhalten. Alles zu sagen, was wird nicht verkauft und versprochen zu sagen, da kannst du gewisse Dinge mitmachen. Obwohl wir im Hintergrund alle wissen, können sowieso nichts machen. Wir sind tatsächlich dem Verfall preisgegeben. Und es ist so, wir können nicht faltenlos sein, wir können nicht mit unserer, was weiß ich, mit 85 Jahren noch irgendwelche Hürdenläufe oder sonst irgendwas gewinnen. Wir sind dem preisgegeben. Und die Bibel sagt das deutlich. Und es ist wichtig, dass wir das mitnehmen. Das ist die nackte Realität. Wir sind nur für kurze Zeit auf und in dieser Welt. Und wir werden immer wieder ganz klar, bis wenn Jesus nicht wiederkommt, alle in den Tod hineingehen. Keine 100 Jahre, wenn ich so in die Runde gucke. Keine 70 Jahre sind wir alle nicht mehr. Und dann haben wir den brutalen, endgültigen Verfall erlebt. Dann ist noch nicht mehr unser Körper da, unsere Hülle. Dann sind wir komplett verfallen, weil wir in der Erde sind und all die Zersetzungsprozesse passiert haben halt. Das ist ganz wichtig. Es ist ein menschlicher Verfall und wir haben eben dieses Verfallsdatum. Die Bibel sagt es nochmal, der Mensch wird 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und als Obergrenze ist uns gesagt in der Bibel 120 Jahre. Mehr wird es nicht, ist bisher auch noch nie einer geworden. Das ist die Grenze. Darauf geht es zu. Da können wir alle durchrechnen, wo wir stehen. Wenn man multipliziert das Jahr mit 365 Tagen, je nachdem, wo er steht, bei einer durchschnittlichen Tageserwartung, die ein menschliches Leben hat, das liegt bei 29.000 Tagen. Ich mache immer Mut, das mal zu berechnen, zu gucken, wo ihr steht, wie viel seid ihr schon drüber, wie viel seid ihr noch drunter. Zu gucken, Anspruch hat keiner. Aber das ist wichtig, das zu wissen. Einmal das, den Wert der Tage auch richtig einzuschätzen, der uns geschenkt ist, aber auch zu wissen, wir halten den Verfall und schon gar nicht den Tod in dieser Welt auf. Die Radikalität des menschlichen Verfalls. Ein zweites, die Rahmung des Predigerbuches Nichtigkeit. Weil das eben so ist, weil alles verfällt, weil alles zu Ende geht, ich erinnere noch einmal an das dritte Kapitel, kommt der Prediger Salomo in dem Nachdenken dazu, dass er sagt, letztlich, und das ist immer bezogen auf das irdische Welt, ist hier alles nichtig. Hier in dem Vers 12,8 heißt es, es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Das ist im Prinzip der Auftakt zu den letzten fünf Versen, dass er damit einleitet, womit er auch das Buch des Predigers begonnen hat. Da heißt es fast wortgleich, Prediger 1,2, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Luther übersetzt hier dieses Hebräische für mich etwas, ja, ich sag mal, zu schwach mit Eitelkeit. Das könnte man auch so wie als Hochmut sehen. Ich habe Ihnen mal ein paar andere Übersetzungen mitgebracht. Es ist nicht einfach, das zu übersetzen, was im Hebräischen dort steht. In der Züricher heißt es etwa, nichtig und flüchtig, sprach Kohelet, nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Und dann Vers 8 im Kapitel 12, flüchtig und nichtig, sprach Kohelet, alles ist flüchtig. Menge, Übersetzung, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, sagt der Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Und schließt auch in 12, Vers 8, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, ruft der Prediger aus, alles ist nichtig. In der Wuppertaler Studienbibel wird übersetzt, ein Hauch von Nichtigem, sprach Kohelet, ein Hauch von Nichtigem, alles ist ein Nichts. Und auch Vers 8 wieder, ein Hauch von Nichtigem, sprach Kohelet, alles ist ein Nichts. Da wird die Nichtigkeit in all den anderen Übersetzungen ganz klar und deutlich betont, zu sagen, es ist nicht eitel, das meint natürlich die Lutherbibel, aber es kann schwer verständlich sein, es ist alles Nichts. Nichtigkeit. Dieses Irdische ist der kompletten Vergänglichkeit preisgegeben. Sie wissen, bei uns in der Sakristei hängt dieses Wort, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Alles in dieser Welt ist der Nichtigkeit preisgegeben. Und das ist die Rahmung des Predigerbuches als Ganzes. Das ist immer ganz wichtig, das hat mein Deutschlehrer immer gesagt, guck dir den ersten Satz, den Beginn eines Buches und den letzten Satz, den Schluss eines Buches an, da kannst du ganz viel über den Inhalt sagen. Und so ist es im Buch des Predigers, erinnert uns daran, an unsere Nichtigkeit, die hier in dieser Welt ist und all die gesamte Nichtigkeit, die um uns herum ist. Wir haben immer wieder gesagt, das ist sehr depressiv in diesen ersten drei Bibelstunden, was wir da hören, aber es ist auch entlastend, weil ja alles so wichtig werden kann. Die kleinsten Kleinigkeiten, da kommt ein Handwerker nicht zur richtigen Stunde, da ist irgendwie was nicht ganz funktioniert, funktioniert nicht ganz, was weiß ich, auf der Arbeit, ich habe irgendeine Sache nicht richtig erledigt, mir ist einer ins Auto reingefahren und es kann alles so wichtig nehmen, das nimmt uns gefangen, wo wir Tag und Nacht drüber grübeln. Und da ist es gut, dass unser Gott sagt, hallo, dein Auto, der Handwerker, der nicht gekommen ist, das ist alles vor der Ewigkeit überhaupt nicht von Bedeutung, vor allen Dingen, es ist alles nichtig. Es ist nichtig, ordne dich selber und die Dinge ein, das ist entlastend. Das ist so entlastend, dass man dann sagen kann, ja, da mache ich erstmal gar nichts mehr, das wollen wir nicht. Aber wir haben ja häufig alle das Problem, dass wir dann mit zu großem Ernst und zu großer Verbissenheit hineingehen. Ich sage immer, um alles kümmern, sauber machen, was dran ist. Aber das so als Gesamt-Background auch mitzusehen, zu sagen in dieser Welt, nicht so sehr aufzuregen über die Dinge, die nicht funktionieren oder die manchmal schwierig sind, ist es in letzter Konsequenz immer nur Nichtigkeit. Es ist immer so schön, wenn man so eine Kirche hat mit fast 800 Jahren Geschichten und man sich fragt, was war denn vor 100, vor 200, vor 300 Jahren so die Problematiken der Menschen, die damals hier gewesen sind. Wenn man genau sagt, wir könnten uns zurückbeamen vor 100 Jahren, worüber haben die sich aufgeregt, warum haben die sich Gedanken darüber gemacht, wissen wir gar nicht mehr. Oder das kann riesengroß gewesen sein für diese Gemeinde, für den Einzelnen, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und wissen Sie, in 100 Jahren ist das genau dasselbe mit den Problemen, die wir bewegen, halt alles letztlich Nichtigkeit, weil alles der Vergänglichkeit preisgegeben ist. Deshalb wollen wir trotzdem das Wichtige tun, vor allen Dingen alles, was mit Gott zu tun hat, gar keine Frage, aber es ordnet vieles im Leben richtig ein. Und wenn das so ist, dass alles nichtig ist, dann versteht man die Quintessenz auch des Predigerbuches, der dritte Punkt, Da heißt es nämlich, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Also entwickelt aus dieser Erkenntnis, es ist alles nichtig, bringt nichts, ist der Nichtigkeit preisgegeben. Was ist die Hauptsumme aller Lehre? Worauf kommt es dann an? Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Gott fürchten. Ganz wichtiger Begriff, wir haben da schon häufig drüber gesprochen, was die Furcht des Herrn für große Verheißungen in der Bibel hat, dass es darauf ankommt, dass die Furcht des Herrn medizinisches Plus ist, dass man sagt, dadurch wird die Zahl der Tage verlängert, so heißt es im Buch der Sprüche, dass es ein finanzielles Plus gibt. Also wenn ich darin lebe, in der Furcht des Herrn, dass der Herr um mein Reichtum vermehrt, dass es bewahrenden intellektuellen Plus kommt, habe ich darüber eine Predigt mal lange gehalten halt, aber darauf kommt es an, in der Ehrfurcht Gottes zu leben. Bei allem, was mich betrifft, zu sagen, immer wieder ausgerichtet zu sein, er ist der Herr, der lebendige Gott, er ist der Schöpfer, ich bin sein Geschöpf mit anderen Geschöpfen, die er gemacht hat, in seiner Welt, die er produziert hat, die er eines Tages mit einem Mal wieder einkassiert. Wenn das stimmt, nochmal, erster Satz der Bibel, ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, dann kann es für uns nur wichtig sein, uns in der Ehrfurcht vor ihm zu bewegen, in der Furcht des Herrn. Sagen, du bist alles. Und immer wieder wissen, ihm gebührt alle Anbetung, alle Ehre, dass wir ihn überhaupt nicht hoch genug denken können. Du bist der Ewige, der Heilige, der König über aller Könige. Ich kann das gar nicht ausdrücken, was Furcht des Herrn letztlich ist. Diese Ehrfurcht zu sagen, hey, das Ganze hier ist doch eh in deinen Händen. Aber wir machen es häufig so, dass wir uns mit der Schöpfung beschäftigen. Mit den Schöpfungsgaben, mit den Dingen, und da machen wir uns Gedanken und vergessen den Schöpfer komplett. Aber weil ja die gesamte Schöpfung nichtig ist, kommt es nur an auf den, der ewig ist, der bleibt, der eben nicht nichtig ist, sondern der sogar aus dem Nichts hervorholt, das wieder ist. Das ist der lebendige Gott. Deshalb fürchte Gott und halte an das, was er sagt, halte seine Gebote. Das ist die Quintessenz des Predigerbuches. Das ist das, was daraus resultiert, wenn man versteht, dass alles um einen herum, was sonst ist, eben nichts ist. Und vor diesem Gott, und damit kommen wir zur Schlussverheißung des Predigerbuches, vor diesem Gott werden wir uns eines Tages verantworten müssen. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder es sei böse. Halleluja, dass unsere bösen Werke schon auf Golgatha getilgt sind. Also beim dritten Punkt, beim letzten Punkt sind wir draußen, wenn ich über das Böse spreche, aber Gott wird eben auch alles hervorbringen, was gut ist. Die Brüder früher sagten im Glauben immer, es gibt das Preisgericht. Also für uns Gläubigen gibt es eben nicht das Gericht, dass wir nach Werken gerichtet werden, verloren oder nicht verloren. Das ist ja nur für die Menschen, die ohne Jesus gelebt haben, sondern wir glauben an Jesus, haben ewiges Leben. Aber unser Leben erfährt schon eine besondere Wertschätzung. Das wird aus den Gleichnissen deutlich mit den Gaben, die gegeben sind. Du treuer Knecht, du hast 2 Zentner gehabt, du kriegst 2 dazu, du hast 5 gehabt. So werden wir eine unterschiedliche Bewertung bekommen. Wir werden dann erkennen, wie wir erkannt sind. Wir werden unser Leben mit einem ganz anderen Auge sehen. Jetzt spielen wir ja ganz häufig nach den Spielregeln dieser Welt. Und da können wir so ein bisschen, ich sage das so ein bisschen ketzerisch, so ein bisschen Gott mit einstreuen. Aber es kommt eines Tages der Moment, wenn wir vor dem lebendigen Gott sind. Und dann werden wir unser Leben erkennen aus den Augen des lebendigen Gottes. Was wirklich Wert hat. Die Bibel spricht dann davon, Ewigkeitsschätze. Wo dann Jesus sagen wird über Dinge, hey, das war richtig gut in deinem Leben. Du sagst dir, das kann doch nicht wahr sein, das habe ich doch nebenbei. Ich hätte doch viel mehr. Davon hätte auch viel mehr. Wir wissen doch so vieles. Und das ist Motivation, zu sagen, immer wieder ranzugehen, einfach, ich weiß ja, eines Tages stehe ich mit den Dingen, die ich in dieser Welt gemacht habe, in dieser vergänglichen Welt, vor dem lebendigen Gott und muss mich verantworten. Ich werde nicht mehr verurteilt, kommen wir gleich im letzten zu, für das, was ich getan habe, weil ja Christus für mich gestorben ist. Aber ich werde Lob bekommen für das und Anerkennung, was gut war. Und es ist Motivation für mich. Ich will es versuchen, gut zu machen für meinen Gott, der für mich auf Golgatha gestorben ist. Das motiviert mich, Dienst im Reich Gottes zu tun. Wenn sie sagen, ja, du kriegst auch Geld bezahlt, halt nicht, bist doch Beamter. Das ist das eine, da bin ich dankbar, auch das kriege ich von Jesus. Aber ich mache es nicht für die Kohle, ich mache es für Jesus. Und das muss immer wieder auch Beweggrund für mein Arbeiten sein, dass ich das immer wieder vor Augen habe, zu sagen, ich mache es für den, der für mich auf Golgatha gestorben ist. Und eines Tages wird der meine Arbeit beurteilen. Kein Kirchenvorstand, kein Landeskirchenamt, auch keine Gemeinde, er allein. Und es ist nicht entscheidend, ob die Gemeinde Klatsch es gut findet, es ist einzig allein, ob es Jesus gut findet, halt nicht. Und ich will mit Menschen umgehen, nicht wie ich sie sehe, ich will mit Menschen umgehen, wie der Heiland sie sehe, weil ich tue es ja für ihn. Und das nicht nur, weil ich Pastor bin und für einen Pastor, das gilt für euch und für sie genauso. kommt eines Tages der Tag, wo wir nicht verurteilt werden für das, was wir schlecht gemacht haben. Dafür ist Christus gestorben. Aber wo wir Lob bekommen von dem lebendigen Gott für das, was gut war. Ewigkeitsschätze. Und da möchte ich euch motivieren. Ist ja immer noch Gnadenzeit. Reinhauen. Immer noch versuchen, Hand, Mund, Fuß für Jesus Christus in dieser Welt zu sein. Immer wieder nach vorne zu gehen. Auch wenn es in der Gemeinde keiner anerkennt oder weil sonst ist, der Herr sieht es. Er sieht es, was wir tun für ihn, wo wir ihm die Ehre geben. Und aus Furcht vor ihm Dinge tun und ihm zur Ehre einfach leben. Tolle Verheißung. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Wenn es gut ist, der Herr sieht es. Sonst keiner wahrnimmt, der Herr sieht es. Unsere stillen Gebete, wo wir uns nochmal abends 15 Minuten auf die Knie gesetzt haben und zum Heiland gerufen haben, wo wir Dinge gemacht haben, wo wir nicht unser Recht eingefordert haben, wo wir vergeben haben, wo wir ertragen haben in der Gemeinde, den Pastor, den Vorstand, weiß der Kuckuck, wen auch immer. Er sieht es. Das werden wir eines Tages erleben. Ich weiß nicht, wie es in der Ewigkeit werden wird. Ich weiß nicht, wie das alles sein wird, wie wir uns dann auch verstehen und erkennen werden. Aber es spielt eine Rolle mit den Dingen, die wir eingesetzt haben. Es gibt große und kleine im Himmelreich. Und egal, wenn du der Allerkleinste in der letzten Ecke bist, ist überhaupt kein Thema. Dann hast du alles gewonnen, ist alles prima. Aber es gibt da noch eine Graduierung halt. Nicht zu sagen, wirklich, wer noch ganz, ganz nah bei unserem Herrn und Heiland ist, zu sagen, und da dürfen wir uns für ihn einsetzen. Aber, und das ist das Letzte, es gibt auch eine Warnung. Es ist immer wieder heiß diskutiert worden, dass das Buch des Predigers, dass er so pessimistisch dann mit dem Wort böse endet. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, sei gut, das ist Motivation, oder böse. Auch das muss uns klar sein. Alles, was in unserem Leben nicht gut ist, auch wenn wir dafür nicht verurteilt werden, aber wir kriegen es trotzdem dann in einer ganz anderen Sichtweise von unserem Herrn und Heiland gezogen. Er wird alles hervorholen, jedes nichtsnutzige Wort. Und wenn man das weiß, da kann man nicht nur irgendwie hämisch gucken auf die, die ohne Jesus leben und vielleicht auch sterben müssen. Nein, wenn ich dann den Blick auf mich richte, dann weiß ich, in meinem Leben ist ja so viel Böses. Ja, ich bin motiviert für Jesus zu arbeiten, gar keine Frage, ich spreche jetzt von mir. Ich will mich einsetzen für das Reich Gottes. Aber ich weiß eben auch um mein menschliches Herz. Kriegt keiner mit in der Gemeinde. Um meine Verdorbenheiten, um meine schlechten Gedanken, um meinen Hochmut, um meine Lieblosigkeit. Ist alles in mir drin. Und das wird Gott eines Tages hervorholen, es sei denn, ich bringe es unter das Kreuz. Er ist getilgt. Der ist schon weg. Dann ist es ja schon hervorgeholt und ist schon vor einem lebendigen Gott. Das ist etwas, was mich motiviert, jetzt keine Angst zu haben vor Gott, sondern in die Buße zu gehen. Wir sind ja in der Passionszeit und wenn wir jetzt auf Karfreitag zugehen, in der nächsten Woche einfach immer wieder neu zu gucken, Mensch, das, was ich vielleicht von meiner Frau, von meiner Gemeinde geheim halten kann, von einem lebendigen Gott nicht. Und er bringt es eh eines Tages hoch, kriegst du mal gezeigt, da bringe ich es lieber jetzt direkt vor ihn und das Kreuz, dann ist es getilgt. Für alle Ewigkeit. Eine Schlusswarnung, mit der das Predigerbuch hier schließt. Ich schließe diese Einheit zum Predigerbuch ab an dieser Stelle. Bedanke mich für alle, die auch über Telefon und Internet zugeschaltet sind. Nächste Woche haben wir keine Bibelstunde. Da haben wir Kinderferienwoche, da haben wir immer noch einen Umbau. Da, wie gesagt, werden wir keine Bibelstunde haben, machen dann nach Ostern weiter, werden dort mit dem Korintherbrief neu starten. Das war auch Wunsch bei Ihnen gewesen. Verabschiede mich von den Geschwistern im Internet, wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen. Tschüss.